Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag. Die Sitzung ist eröffnet.
Hallo und herzlich willkommen zur Parlamentsrevue. Ich bin Sabrina und ich spreche heute mit euch über die 162. bis 167. Sitzung des Deutschen Bundestags vom 10. bis 26. April 2024. Ich bin keine Journalistin, ich bin keine Expertin, ich bin einfach nur politisch interessierter Mensch. Ich möchte verstehen, was in diesem Bundestag passiert und an dem, was ich da so herausfinde, möchte ich euch gern teilhaben lassen. Bevor wir damit anfangen, aber noch kurz zwei kleine Hausmeisterthemen. Das erste ist ein Hinweis in eigener Sache. Es ist wieder die Zeit im Jahr, wo euch jeder zweite Podcast darum bittet, doch bei irgendeinem Publikumsvoting für sie abzustimmen. So auch hier. Die Parlamentsrevue nimmt teil beim Publikumsvoting des Deutschen Podcastpreises in der Kategorie Beste Information. Nicht, dass ich glaube, ich hätte irgendeine Chance gegen die Lage der Nation, aber wenn du zufälligerweise noch nicht für die Lage der Nation abgestimmt hast, dann würde ich mich freuen, wenn du deine Stimme für die Parlamentsrevue abgeben würdest. Link zur Abstimmung findet ihr natürlich in den Shownotes. Und dann habe ich noch ein cooles Update zum Bundestagszusammenfasser. Ich war ja vor kurzem zu Gast im Logbuch Netzpolitik bei Tim Pridlove. Das hat mich sehr gefreut, es war mir eine große Ehre. Und da habe ich mit Tim ein bisschen gequatscht über den Podcast, über den Bundestagszusammenfasser. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass es doch cool wäre, wenn man im Bundestagszusammenfasser auch die Termine der Ausschusssitzungen sehen würde. Und dann habe ich halt so erklärt, so ja, das ist schwierig, da gibt es keine gut auslesbare Liste, das liegt nicht maschinenlesbar irgendwie vor. Und dann sagt der schlaue Tim, ach, das kann man doch bestimmt mit GPT aus den Tagesordnungen rauslesen. Und ich habe äußerlich die Fassung gewahrt, aber innerlich dachte ich so, da, wieso bin ich denn da nicht drauf gekommen? Weil natürlich funktioniert das. Das funktioniert sogar ziemlich gut. Also es gibt eine gewisse Fehlerquote, das ist immer so bei diesen LLMs, da darf man sich nicht hundertprozentig drauf verlassen. Manchmal halluzinieren die irgendwas, wenn das Gesuchte nicht im Text enthalten ist. Und dann fangen die an, sich irgendwas auszudenken. Und manchmal halten die sich einfach nicht an die Anweisung. Also man muss das immer nochmal gegenchecken. Aber die Trefferquote ist doch wirklich sehr gut. Und da kann man auf jeden Fall erstmal mitarbeiten. Aber natürlich immer der Hinweis, im Zweifel guckt lieber nochmal in die Originaltagesordnung rein. Ihr findet die Termine jetzt bei jedem Gesetz auf der Detailseite im Beratungsverlauf. Da ist dann die Tagesordnung, das Original-PDF dann auch jeweils verlinkt. Und gleich auf der Startseite habt ihr auch gleich als erstes einen Blog, welche Vorhaben demnächst, also in der Zukunft, jetzt in den kommenden Wochen in den Ausschüssen auf der Tagesordnung stehen. Aktuell steht da gerade noch nicht so wahnsinnig viel, denn die letzte Sitzungswoche ist jetzt gerade zu Ende. Für die nächste ist noch nicht so wahnsinnig viel angekündigt. Aber ich hatte Glück, dass zumindest eine Sitzung schon mal angekündigt wurde, sodass ihr seht, worauf ich hinaus will. Also das hat mich gefreut, dass das so gut geklappt hat. Und ich versuche sehr stark, mich nicht über die Stunden zu ärgern, die ich schon mit dem Lesen von Tagesordnung verbracht habe. Lass uns schnell in die Tagesordnung springen. Das wird eine kleine Achterbahnfahrt heute. Wir haben echte Highlights dabei, wirklich positive Sachen. Dazwischen geht's aber auch ganz schön bergab.
Ich rufe auf die Zusatzpunkte 14 und 15. Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag und zur Änderung weiterer Vorschriften. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich die Aussprache eröffne, möchte ich einen sitzungsleitenden Hinweis geben. Nachdem dieses Thema bereits in mehreren Debatten zuvor, so auch bei der ersten Lesung dieses Gesetzentwurfs, kontrovers diskutiert wurde, habe ich die Erwartung, dass eine Aussprache hier möglich sein wird, in der Kolleginnen und Kollegen des Hauses nicht persönlich angegriffen werden und in der auf Diffamierungen und Beleidigungen von Menschen und Personengruppen verzichtet wird. Insbesondere erwarte ich die Achtung der geschlechtlichen Identität der Mitglieder des Hauses. Dies ist eine Frage des respektvollen Miteinanders als Basis von jeder politischen Debatte, die wir hier führen.
Das war Petra Pau in ihrer Rolle als Bundestagsvizepräsidentin bei der Eröffnung der Debatte über das Selbstbestimmungsgesetz. Sie hat natürlich keine Namen genannt, aber ich habe da so eine Ahnung, wen sie wohl gemeint haben könnte. Ihr wahrscheinlich auch. Das Selbstbestimmungsgesetz war jetzt auch ganz schön lange in der Diskussion. Die ersten Eckpunkte wurden schon vor über einem Jahr veröffentlicht und seit Oktober wurde der Gesetzentwurf jetzt im Bundestag beraten. Das ist eigentlich erstaunlich, wenn man bedenkt, dass es so rund 95% der Bevölkerung gar nicht betrifft. Aber vielleicht ist das so wie im Fußball, da stehen auch nur 22 Leute auf dem Platz, aber rund 80 Millionen haben eine sehr starke Meinung dazu. Da es aber eben so viele Menschen nicht betrifft, müssen wir vielleicht einmal ganz kurz ein paar Begriffe klären. Worum geht's überhaupt? Mit diesem Selbstbestimmungsgesetz wird die Möglichkeit der Selbstbestimmung für Transmenschen, Intermenschen und nicht-binäre Menschen neu geregelt und ihnen werden neue Möglichkeiten gegeben, ihren eigenen Personenstand auch in amtlichen Dokumenten abbilden zu können. Diese Begriffe trans, inter, nicht-binär, das sind Begriffe, die haben zwar in den letzten Jahren eine etwas größere Verbreitung bekommen, sind ein bisschen bekannter geworden, aber vielen werden sie immer noch nichts sagen. Deswegen ganz kurz ein paar Definitionen. Trans oder transgender zu sein bedeutet, du bist auf die Welt gekommen, dir wird ein bestimmtes Geschlecht zugeschrieben, weil du äußerlich die Merkmale dieses Geschlechts hast, fühlst dich aber damit nicht übereinstimmend. Also innerlich stimmt das für dich nicht überein. Das hat man sonst gerne umschrieben mit so Sätzen wie, ich bin im falschen Körper geboren oder ähnliches. Also ich kann mich mit dem, was meine äußerlichen Merkmale sind, nicht identifizieren. Das wäre trans oder eben transgender. Bei Intermenschen, das lateinische Wort bedeutet ja so viel wie zwischen, da ist das biologische Geschlecht nicht ganz eindeutig. Da gibt es verschiedene Kombinationen von Chromosomen. Aus dem Biounterricht in der Schule kennt man XX für weiblich und XY für männlich. Das sind so die gängigsten Fälle. Dann gibt es aber jede Menge andere Kombinationen, die eben nicht so eindeutig sind. Dann hat man äußerlich vielleicht sowohl weibliche als auch männliche Geschlechtsmerkmale, anatomisch, also mit den inneren Reproduktionsorganen sieht es dann vielleicht nochmal ganz anders aus. Verschiedenste Kombinationen, die Biologie ist da sehr kreativ. Dann gibt es nicht-binäre Menschen, die fühlen sich weder der männlichen Rolle noch der weiblichen Rolle irgendwie zugehörig, sondern fühlen sich eher dazwischen oder außerhalb. Das sind alles Sachen, die es gibt, auch wenn das im Biounterricht vielleicht nicht vorkam. Im Biounterricht wurden eine ganze Menge Sachen weggelassen, die gibt es aber trotzdem. So, um den Begriffsteil abzuschließen, das Gegenstück dazu, also wenn du nicht trans, nicht inter und nicht binär bist, dann bezeichnet man das als cis. Also du bist mit bestimmten Geschlechtsmerkmalen auf die Welt gekommen und so fühlst du dich auch. Dann bist du cis. Das sind natürlich alles Begriffe, die man jetzt im Alltag selten braucht. Also wenn ich mich irgendwie über irgendwas unterhalte, sage ich nicht jedes Mal dazu, dass ich Cis-Frau bin. Das ist ja ganz klar. In den allermeisten Themen ist das halt auch einfach nicht relevant. Wenn wir jetzt natürlich über das Selbstbestimmungsgesetz sprechen, dann müssen wir ja unterscheiden zwischen Menschen, die es betrifft und Menschen, die es nicht betrifft. Und da brauchen wir diese Begriffe. So, jetzt kann ich als Cis-Frau natürlich schlecht beurteilen, wie ist denn das eigentlich? Also wie gestaltet sich so der Alltag, wie gestaltet sich das Leben von Transmenschen beispielsweise? Glücklicherweise haben wir zwei davon im Bundestag, die uns von ihren Erfahrungen berichten können. Zum Beispiel Nike Slavik von den Grünen.
Vor circa 10 Jahren durchlief ich selbst das Transsexuellengesetz, das wir heute durch ein Selbstbestimmungsgesetz ablösen werden. Meine Erfahrung damit möchte ich Ihnen heute schildern. Ich beantragte damals die Änderung meines Namens und Personenstands nach Transsexuellengesetz. Ich war es schlichtweg leid, dass ich jedes Mal, wenn ich meinen Ausweis zeigen sollte, wenn ich mit meinen Freundinnen in einen Club wollte oder wenn ich in der Fahrscheinkontrolle in der Bahn war, mit der Frage konfrontiert wurde, ist das der Ausweis deines Bruders? Jedes Mal musste ich erklären, dass der vermeintliche Junge, den der Ausweis da zeigte, ich bin. Oder vielmehr, ich war. Ich war es leid, mich jedes Mal erklären zu müssen. Ich war es leid, dass Leute mich anstarrten, wenn ich ihnen erklären musste, dass ich trans bin. 2 Jahre und viele GutachterInnen-Gespräche, einen Amtsgerichtsprozess später war es soweit. Die Namensänderung war durch und ich knappe 2.000 Euro ärmer, die ich dafür zahlen musste. Geld, das ich als junge Frau gerne in einen Führerschein investiert hätte oder in den Umzug in die erste eigene Wohnung. Als Transpersonen erleben wir immer wieder, dass unsere Würde zur Verhandlungssache gemacht wird. Wir müssen unmenschliche Hürden wie das Transsexuellengesetz ertragen, nur um wir selbst sein zu dürfen. Wussten Sie, dass Transmenschen bis 2008 sich scheiden lassen mussten, um das Gesetz in Anspruch zu nehmen, dass sie bis 2011 eine Sterilisation nachweisen mussten? Erst das Bundesverfassungsgericht machte damit Schluss. Es ist höchste Zeit, dass wir nun auch die unnötig langen Gutachter und Gerichtsverfahren der Namensänderung als Unrecht beenden und dass wir heute endlich die Würde von trans-, inter- und nicht-binären Menschen achten. Ich hätte mir als Jugendliche sehr gewünscht, dass es ein solches Gesetz gibt. Und es war einer der Gründe, warum ich für den Deutschen Bundestag kandidiert habe. Ich möchte mich bei allen Menschen bedanken, die ihren Beitrag dazu geleistet haben, dass wir heute ein Selbstbestimmungsgesetz verabschieden wollen. Von ganzem Herzen danke.
Frau Slavik hat hier auch schon eine ganze Menge Punkte aufgezählt, die jetzt mit diesem Gesetz geändert werden. Ich will es aber noch mal ein bisschen zusammenfassen. Ab dem 1. November können volljährige Personen dann ihren Geschlechtseintrag und ihren Vornamen beim Standesamt ändern lassen. Den Geschlechtseintrag kann man auch einfach komplett streichen, dann steht im Personalausweis und im Reisepass einfach ein X. Dafür muss dann auch kein Gutachten oder sowas mehr vorgelegt werden, sondern man muss nur noch eine Erklärung abgeben, dass der Geschlechtseintrag, den man wählt, am ehesten der eigenen Identität entspricht und dass man sich über die Tragweite der Erklärung bewusst ist. Auf diese Tragweite komme ich gleich nochmal zurück, aber erstmal nur die Regelung. Also man muss halt eine Erklärung abgeben, so ja, ich weiß, was ich tue und ja, ich habe die AGBs gelesen und die Datenschutzerklärung akzeptiere ich auch. Das geht allerdings nicht sofort, sondern es gibt da eine Frist von 3 Monaten, sprich du vereinbarst einen Termin. Dieser Termin kann dann aber frühestens 3 Monate in der Zukunft sein. Ich weiß jetzt nicht so genau, wozu das unbedingt erforderlich sein soll und ob das überhaupt erforderlich ist. Aber wenn wir es mal realistisch betrachten, in manchen Städten hast du diese Frist de facto auch für eine Kfz-Anmeldung, weil du kriegst halt eh keinen Termin. Von daher macht es vielleicht im Alltag auch einfach gar nicht so einen großen Unterschied. Bei Minderjährigen ist es noch ein bisschen anders. Für unter 14-Jährige können die Eltern diesen Eintrag mit Zustimmung des Kindes vornehmen. Ab dem 14. Lebensjahr kann es dann das Kind machen mit Zustimmung der Eltern. Da wird es dann also umgedreht. Wenn es da Unstimmigkeiten gibt, also Kind und Eltern nicht einer Meinung sind, dann entscheidet ein Familiengericht. Unter 18-Jährige müssen auch erklären, dass sie eine Beratung erhalten haben. Das kann entweder passieren durch jemand mit einer psychologischen Qualifikation oder durch eine öffentliche Beratung. Mit dem neuen Vornamen und dem neuen Geschlechtseintrag muss man dann auch 12 Monate leben. Da gibt es also so eine Sperrfrist. Man kann das frühestens nach 12 Monaten wieder rückgängig machen oder in was anderes ändern. Eine interessante Regelung finde ich auch das sogenannte Offenbarungsverbot. Das bedeutet, dass der alte Name und der alte Geschlechtseintrag nicht einfach rausgegeben werden dürfen. Weder von der Meldebehörde noch von sonst irgendwem. Mit ein paar Einschränkungen. Also Polizei zum Beispiel oder sonstige Gründe des öffentlichen Interesses, zum Beispiel Strafverfolgung. In den Fällen darf oder muss diese Information trotzdem rausgegeben werden. Aber grundsätzlich ist das untersagt. Im ursprünglichen Gesetzentwurf stand hier auch noch eine sehr ausführliche Liste von Ämtern dabei, denen das sozusagen unaufgefordert mitgeteilt werden sollte. Das betraf dann das Bundeskriminalamt, das Bundesamt für Verfassungsschutz, den militärischen Abschirmdienst, die Landeskriminalämter, das Zollkriminalamt, die Hauptzollämter und die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen. Dieser ganze Paragraph wurde aber in der Ausschussberatung glücklicherweise gestrichen. Das wiederum fand Susanne Hiel von der CDU nicht so gut.
Weiter birgt der vorliegende Entwurf eine Sicherheitslücke. Die neuen Vornamen und Geschlechtseinträge werden nun nicht mehr an die Sicherheitsbehörden übermittelt, damit unter anderem Fahndungslisten aktualisiert werden könnten. Kriminelle werden das ausnutzen und mit diesem Trick Kontrollen entwischen oder Deutschland unerkannt verlassen.
Okay, stopp, nochmal langsam. Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Wir haben also eine kriminelle Person, die hat eine Straftat begangen, möchte sich der Strafverfolgung entziehen. Um das zu tun, macht sie einen Termin beim Standesamt in 3 Monaten, geht dann zu diesem Termin ins Standesamt, ändert Namen und Geschlechtseintrag, um dann unerkannt fliehen zu können, weil sie dann ja einen Ausweis hat mit dem Namen, der nicht auf der Fahndungsliste steht. Weil das Standesamt ja nicht in der Lage ist, diese Fahndungsliste zu checken. Merkt er selber, ne? Aber das ist tatsächlich so ein Ding, das ich noch nicht verstanden habe. Es ist ja relativ einfach, seinen Nachnamen zu ändern. Das passiert ja täglich. Das ist halt ein ganz normaler Verwaltungsakt, das ist auch sozial akzeptiert. Ich habe es auch noch nie erlebt, dass jemand irgendwie reinkam und sagte, hey, ich habe geheiratet, ich heiße jetzt so und so. Dass dann irgendjemand gesagt hätte, so, ah nee, da kann ich mich jetzt gar nicht dran gewöhnen. Ah, ich nenne dich weiter so wie vorher. Passiert ja nicht. Und selbst wenn es passieren würde, würden wahrscheinlich alle anderen sagen so, hast du darüber schon mal mit jemandem gesprochen irgendwie? Also das ist sozial völlig akzeptiert, da gibt es einen Verwaltungsprozess, das ist überhaupt kein Problem. Warum machen wir so ein Hässel um Vornamen? Habe ich noch nie verstanden. Ich meine, es gibt ja mehrere Gründe, warum man seinen Vornamen ändern möchte. Transmenschen sind natürlich hier der offensichtliche Fall, aber es gibt ja noch andere Gründe. Ich kannte mal jemanden so über 3 Ecken ganz entfernt, die ist in einer Sekte groß geworden. Und ihre Eltern haben sie irgendwie nach, ich glaube, einer mythischen Figur aus dieser Sekte benannt oder nach dem Guru oder keine Ahnung, irgendwie sowas. So ein ganz absurder Name. Ich kann den auch nicht sagen, weil es wahrscheinlich die einzige Person in ganz Deutschland mit diesem Namen ist. Und die hat halt ganz fürchterlich unter diesem Namen gelitten. Also das wäre halt zum Beispiel auch so ein Grund. Oder weil du dich halt mit deinen Eltern überworfen hast und trägst den Namen von deinem Großvater oder was auch immer. Oder weil dein Vater Elon Musk heißt und dir ein zufällig erzeugtes Passwort als Namen gegeben hat. Also es gibt ja viele Gründe, die man sich vorstellen könnte, warum jemand seinen Vornamen ändern möchte. Warum geht das nicht? Weil wir haben ja offensichtlich funktionierende Prozesse für Nachnamen. Wo ist das Problem? Klar, okay, auf dem Personalausweis und den Dokumenten steht dann immer noch geboren so und so. So, das möchte man dann vielleicht nicht, da möchte man ja dann vielleicht nicht dauernd daran erinnert werden. Aber dann steht's halt nicht auf den Dokumenten. Dann ist es halt nur irgendwo im Melderegister hinterlegt. Das ist doch ein rein organisatorisches Problem. Die Regierungsfraktionen haben das aber auch als Problem erkannt und haben der Beschlussempfehlung auch noch einen Entschließungsantrag angefügt. Ein Entschließungsantrag ist ja ein Beschluss des Bundestags oder einzelner Fraktionen, die die Bundesregierung zu irgendwas auffordern. In diesem Fall wird die Bundesregierung dazu aufgefordert, bis Jahresende noch einen Gesetzentwurf vorzulegen, der eben genau dieses Thema behandelt, dieses ich möchte meinen Vornamen ändern oder generell meinen Namen ändern, ohne auch meinen Geschlechtseintrag zu ändern. Denn im Moment ist das jetzt halt gekoppelt. Und dafür soll es einen Prozess geben, weil es eben wirklich eigentlich keinen Sinn macht, warum das nicht gehen sollte. Es hätte dafür jetzt auch schon eine Chance bestanden, denn am gleichen Tag wie das Selbstbestimmungsrecht wurde auch das Namensrecht geändert, aber dazu kommen wir später nochmal, wenn wir über die weiteren Gesetze sprechen. Vorher aber nochmal zurück zum Selbstbestimmungsgesetz. Einen Punkt hätte ich da noch und zudem hören wir noch einmal eine Stimme aus der CDU, nämlich von Mareike Lotte-Wulff.
Der Staat stellt nicht mehr sicher, dass die Menschen, die ihr Geschlecht wechseln, auch wirklich darüber informiert sind, welche Entscheidungen sie treffen. Und, was am schwersten wiegt, sie vernachlässigen die Schutzfunktion des Staates gegenüber Kindern und Jugendlichen.
Hier sind wir wieder bei dieser Tragweite, die ich eben schon mal kurz erwähnt habe. Und ich möchte noch mal betonen, es geht in diesem Gesetz nur um die personenstandsrechtlichen Geschichten, also den Eintrag im Melderegister, das, was auf deinem Personalausweis steht, was auf deinem Reisepass steht. Um welche Tragweite geht es hier? Nochmal, es geht nicht um irgendwelche operativen Eingriffe oder medizinischen Maßnahmen oder solche Dinge. Dass da natürlich eine Beratung vorausgehen muss, allein schon über die körperlichen Folgen dieses Eingriffes, das ist ja klar. Das findet ja auch statt. Das ist ein medizinischer Eingriff. Natürlich findet da eine Beratung vorher statt. Das ist ja gar keine Frage. Das hat aber mit diesem Gesetz nichts zu tun. Es geht hier nur um die Registersachen. Also hier werden, glaube ich, ganz, ganz viele Dinge vermischt und es wurden ja auch so viele Szenarien aufgebaut, was alles passieren könnte. Und obwohl eigentlich waren es immer nur verschiedene Varianten des gleichen Szenarios. Nämlich, dass jemand das Gesetz missbrauchen könnte, um seinen Geschlechtseintrag zu ändern, sich auf diese Weise sozusagen als Frau ausgeben könnte, um sich dann wahlweise in die Frauensauna oder in den Frauenschutzraum oder sonstige Örtlichkeiten, die Frauen vorbehalten sind, einzuschleichen. All diese Szenarien haben übrigens eine Sache gemeinsam, nämlich, dass niemals Transmenschen das Problem sind. Es sind immer Cis-Männer, die das Gesetz missbrauchen, um sich irgendwo einzuschleichen. Und mal ganz ehrlich, denk nochmal den Prozess durch. Der Mann müsste einen Termin beim Standesamt machen, 3 Monate warten, zum Standesamt gehen, müsste dann auch ein Jahr lang mit diesem Geschlechtseintrag und diesem Vornamen herumlaufen. Während seine Alternative ist, sich einfach mit Gewalt Zutritt zu verschaffen. Das ist doch nicht realistisch, ich bitte euch. Aber okay, ich sehe, dass es da Vorbehalte gibt. Und vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die jetzt sagen, so ja, okay, du hast ja irgendwie recht, aber irgendwie macht mir dieses Gesetz ein ungutes Gefühl. Da muss doch irgendwas, muss doch da dran sein. Für dich habe ich eine super Nachricht. Wenn du selbst nicht trans bist und du fühlst dich mit deinem Geschlecht wohl, außen und innen stimmen irgendwie überein, dann betrifft dich dieses Gesetz nicht. Du kannst das einfach ignorieren. Du musst dich damit nicht beschäftigen. Fühl mal die Ruhe und den Frieden, die dieser Satz ausstrahlt. Du musst dich darum nicht kümmern. Und dieses Gefühl, das du damit hast, dass du dich damit unwohl fühlst, das ist okay. Das ist menschlich. Aber du musst darauf nicht reagieren. Nimm das Gefühl nur an. Nimm es wahr. Lass es durch deinen Körper fließen. Und lass es los. Und dann kümmere dich um deinen eigenen Scheiß.
Ich rufe auf die Zusatzpunkte 6 bis 8, zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Anpassung von Datenübermittlungsvorschriften im Ausländer- und Sozialrecht.
Das Gesetz zur Anpassung von Datenübermittlungsvorschriften im Ausländer- und Sozialrecht. Alles an diesem Titel sagt, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Das Wichtigste direkt vorab. Wir reden praktisch nicht über dieses Gesetz. Ich werde ganz kurz erklären, worum es geht, aber hauptsächlich müssen wir über die Bezahlkarte für Asylsuchende sprechen. Ich weiß, ich habe auch keine Lust, aber wir müssen da jetzt gemeinsam durch. So, ganz kurz, worum geht's im eigentlichen Gesetz? Hier werden Vorschriften geändert für das sogenannte Ausländerzentralregister. Das Ausländerzentralregister ist laut dem Bundesverwaltungsamt die zentrale Informationsdrehscheibe im Ausländer- und Asylrecht und enthält 26 Millionen personenbezogene Datensätze. Es ist damit, so schreibt immer noch das Bundesverwaltungsamt, eines der ganz großen automatisierten Register der öffentlichen Verwaltung in Deutschland. Es wird geführt vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, und enthält Informationen über alle AusländerInnen, die sich für mehr als 3 Monate in Deutschland aufhalten. Innenministerin Nancy Faeser und die Abgeordnete Misbah Khan von den Grünen fassen uns mal zusammen, was da jetzt optimiert werden soll.
Wir sorgen dafür, die Möglichkeiten der Digitalisierung konsequent zu nutzen und damit die Arbeit unserer Behörden noch effektiver und effizienter zu machen. Exakt das leistet der vorliegende Gesetzentwurf. Wir verkürzen damit die Daten, Übermittlungswege und Auftragsprozesse unserer Ausländer- und Sozialbehörden. Wir vermeiden unnötigen Aufwand und Komplikationen, die zum Beispiel dadurch entstehen, wenn auf Papier vorliegende Daten nochmals digital erfasst werden müssen. Künftig sollen bestimmte Daten zur existenzsichernden Leistung im Ausländerzentralregister abgebildet werden. So stehen sie unter anderem den Ausländerbehörden, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und den Leistungsbehörden zentral zur Verfügung. Auch erweitern und vereinfachen wir allen öffentlichen Stellen den Zugang, damit sie automatisierte Daten aus diesen zentralen Speicherorten abrufen können.
Schon vor dem Gesetz gab es 16.000 Stellen, die Möglichkeit hatten, auf diese Daten zuzugreifen. 150.000 Einzelnutzerinnen und Einzelnutzer. Und das sehr oft relativ unkompliziert und vor allem auch relativ unkontrolliert. Das ist ein Zugriff auf die Geburtsdaten, das ist Zugriff auf den Wohnort, bei vielen auf die Religion, auf Ausbildung und auf Beruf, auf Asyl und aufenthaltsrechtliche Lebenswege von all den Menschen, die in Deutschland leben und keinen deutschen Pass haben. Und jetzt sollen es 3.000 mehr werden. Was haben wir also getan? Erstens, wir haben das Datenschutz-Cockpit funktionsfähig gemacht. Jetzt kann jeder sehen, welche persönlichen Daten eigentlich abgerufen worden sind über ein und das nutzerfreundlich. Zweitens, wir haben die strafrechtliche Verfolgung von Datenmissbrauch verbessert durch die Einführung eines Offizialsdelikts. Das heißt, Datenschutzbeauftragte der Länder und des Bundes können nun aktiv werden und Staatsanwaltschaften müssen es auch. Drittens, wir reduzieren das Risiko, weil wir Daten sparsamer anlegen. Die Volltexte von Asylbescheiden und von Gerichtsentscheidungen haben wegen der höchst sensiblen Informationen eigentlich in diesen Registern gar nichts verloren. Das finde ich. Und es hätte meinetwegen auch gerne alle Volltexte rausgekonnt. Jetzt ist es so, dass zumindest ein Großteil nicht mehr verfügbar sein wird. Und viertens, wir können jetzt anerkennen, dass in Anbetracht der Tatsache, dass dieses Register so gigantisch groß ist, die Stichprobenkontrolle einfach absolut unangemessen war. Das alles sind wichtige Etappenziele, um den Datenschutz zu verbessern.
Man hat es bei Frau Khan schon rausgehört, es gibt so diverse Probleme mit diesem Register insgesamt und auch mit diesem Gesetz. In jeder anderen Situation wäre das jetzt auch das große Thema geworden. Aber auch in der Bundestagsdebatte hat das eigentliche Gesetz fast keine Rolle gespielt. Ich verlinke euch aber ein paar Artikel in den Shownotes, wenn ihr da noch mal tiefer einsteigen möchtet, und möchte vor allem auf die Studie der Gesellschaft für Freiheitsrechte hinweisen aus dem Jahr 2022. Die beschäftigt sich nämlich besonders mit den ganzen Datenschutzthemen und den unberechtigten Zugriffen auf die Daten. Aber jetzt sprechen wir über diese berüchtigte und viel diskutierte Bezahlkarte. Wenn man sich die Debatte im Bundestag und auch die Pressekonferenzen dazu so anhört, dann denkt man vielleicht so, okay, ja, diese Bezahlkarte ist halt einfach so eine Art EC-Karte, aber mit einem Guthaben, die dann Asylsuchende und Geduldete bekommen. Und damit können sie dann einfach so Sachen bezahlen, wo man halt so mit Karte zahlt. Das soll dann auch den Vorteil haben, dass man damit online bezahlen kann, was vorher oft nicht möglich war, weil viele Asylsuchende oft noch kein Bankkonto haben. Das wäre dann ja sogar eine Verbesserung. Aber ich habe mir das mal ein bisschen angeguckt und ich hätte da noch so ein paar Fragen an den Bundestag. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Kann mir erstmal irgendjemand erklären, welches Problem hier eigentlich gelöst werden soll? Vielleicht Frau Faeser?
Mit der Bezahlkarte können Waren und Dienstleistungen des täglichen Lebens bezahlt werden, ebenso wie Lebensmittel im Supermarkt oder auch der Friseurbesuch oder die Fahrkarte am Automaten. Die Möglichkeit, Bargeld abzuheben, ist aber eingeschränkt. Unter Berücksichtigung des jeweiligen Einzelfalles und der Umstände vor Ort. Ein entscheidender Punkt für uns ist dabei, dass Überweisungen, Geldleistungen ins Ausland nicht mehr möglich sind. Die Bezahlkarte ist ein klares Ja, Menschen zu helfen, die in Deutschland Schutz suchen und Unterstützung brauchen. Sie ist gleichzeitig aber auch ein klares Nein, Sozialleistungen an Schleuser und Schlepper im Ausland zu überweisen. Die Bezahlkarte ermöglicht, so wurde bereits aus den ersten Kommunen berichtet, die eine solche Karte erproben, eine spürbare Entlastung der Leistungsbehörden und hohe Effizienzgewinne. Bargeld muss nicht mehr für die Auszahlung in der Behörde vorgehalten werden. Das vermeidet lange Schlangen für die Betroffenen und eine große Entlastung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, meine Damen und Herren.
Okay, so ganz habe ich jetzt noch nicht verstanden, was das Problem ist. Ich habe zwei Sachen rausgehört. Einmal, es soll kein Geld an Schlepper und Schleuser überwiesen werden und so eine Karte soll dann einfacher sein für die Behörden, weil die dann kein Bargeld mehr vor Ort haben müssen. Bleiben wir mal kurz bei dieser Schleppergeschichte. Also damit das nicht mehr möglich ist, Geld an Schlepper zu überweisen, das war übrigens auch das einzige Beispiel, das hier jetzt in der Bundestagsdebatte noch genannt wurde. Vorher war auch immer noch mal die Rede, dass Geld zum Beispiel an kranke Angehörige, an die Familie überwiesen wird, aber in der Bundestagsdebatte, wenn es um diese Überweisung ging, dann immer nur direkt in Verbindung mit Schleppern und Schleusern. Das nur kurz zum Stichwort Framing. So, damit das aber halt nicht mehr möglich ist, kann man mit dieser Karte nicht mehr überweisen, auch nicht an so einem Überweisungsautomaten in der Bank oder so. Und man kann auch nur eingeschränkt Bargeld abheben, denn das könnte man ja auch zu zum Beispiel Western Union oder so tragen und das dann auf diesem Wege überweisen. Und das scheint ja ein großes Problem zu sein. Da wäre direkt meine nächste Frage, wie viel wird denn von Asylsuchenden ins Ausland überwiesen? Also von wie viel Geld reden wir hier eigentlich? Okay, also ohne jetzt das komplette Internet durchsucht zu haben, denke ich, wir können festhalten, niemand in der Bundespolitik weiß, von wie viel Geld wir eigentlich reden. Denn wenn es eine Zahl gäbe, die diesen Punkt belegen würde, dann hätten wir sie in der Debatte gehört. Und ich finde das schwierig, denn wenn wir nicht mal wissen, um wie viel Geld es eigentlich geht, woher wissen wir dann überhaupt, dass das ein Problem ist? Die einzige Zahl, an der wir uns hier orientieren können, ist also das Maximum, was die Menschen insgesamt bekommen, also was sie an Geld maximal zur Verfügung hätten, um es ins Ausland zu überweisen, wenn sie nichts davon selber behalten oder nichts davon für sich selber verwenden. Und dazu muss man jetzt wissen, dass insbesondere Menschen, die in Aufnahmeeinrichtungen wohnen, aber auch generell alle, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, diese Leistung vor allem erstmal als Sachleistung erhalten. Das ist auch jetzt schon so, da ändert sich nicht. Die Menschen bekommen maximal ein Taschengeld von sowas um die 200 Euro im Monat. Das ist also das, was sie maximal überweisen könnten. Aber nochmal, sie müssen davon auch die Leistung bezahlen, die sie nicht als Sachleistung gestellt bekommen. Also wie viel dann tatsächlich für Auslandsüberweisungen übrig bleibt, weiß ich nicht. Und es will anscheinend auch keiner so genau wissen, denn wir haben, wie gesagt, keine Zahlen. Randbemerkung. Ich denke, genau deswegen sind wir rhetorisch hier auch weggegangen von Überweisung an die Familie zu Überweisung an Schlepper und Schleuser. Denn Schlepper und Schleuser, das sind ja die Bösen, das muss man nicht weiter begründen, da ist jeder Euro einer zu viel. Auf der anderen Seite, wenn es um die Überweisung an die Familie geht, da gibt es eine deutlich höhere Toleranz. Da muss man schon mit großen Zahlen kommen, um zu belegen, dass das ein Problem ist. Und wenn man keine Zahlen hat, muss man halt ein anderes Beispiel wählen. Und das ist, glaube ich, der rhetorische Spin, der hier gedreht wurde. Wir halten also fest, für dieses Überweisungsdings gibt es keine Argumente. Was ist denn mit der Verwaltungsvereinfachung? Dafür müssen wir jetzt mal kurz in die konkrete Regelung reingucken. Die ist relativ übersichtlich. Es sind nur drei Paragraphen, die jetzt in das Asylbewerberleistungsgesetz geschrieben werden. Die besagen erstmal grundsätzlich, dass die Leistungserbringung, also die Auszahlung, auch in Form einer Bezahlkarte möglich ist. Es ist also eine Kann-Regelung. Es gibt eine Einschränkung, dass bestimmte Leistungen, wenn sie nicht mit einer Bezahlkarte gedeckt werden können, als Geldleistung zu erbringen sind. Das ist dann eine Muss-Regel. Da ist also diese Möglichkeit der Bezahlkarte nochmal eingeschränkt und zwar für den sogenannten monatlichen Regelbedarf. Das umfasst vor allem Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat und Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie Unterkunft und Heizung. Das sind also die Leistungen, bei denen eine Geldleistung noch ermöglicht werden muss, wenn es nicht möglich ist, die mit dieser Bezahlkarte zu bezahlen. Das ist erstmal so die übergeordnete Regelung. Dann gibt es noch eine Spezialregelung für Menschen, die in Aufnahmeeinrichtungen untergebracht sind. Hier gibt es so eine gestaffelte Regelung, wie die Leistungen zu erbringen sind. Das geht los mit, versucht es erstmal mit Sachleistung. Wenn das nicht geht, kann es auch in Form von Bezahlkarten, Wertgutschein oder Geldleistung erbracht werden. Dazu muss man natürlich sagen, wir sind hier nicht in Schweden. Nur mit Karte kommst du nicht sehr weit. Du brauchst schon ein bisschen Bargeld, um hier durch den Alltag zu kommen. Stichwort wären zum Beispiel kostenpflichtige öffentliche Toiletten. Nancy Faeser hat in ihrer Rede gesagt, die Verwaltungsvereinfachung besteht unter anderem möglicherweise darin, dass die Behörden dann vor Ort kein Bargeld mehr haben müssen. Denn wenn man vor Ort mit Bargeld hantiert, ist immer schwierig. Du musst das sichern, du musst das gut wegschließen, du musst sicherstellen, dass da niemand rankommt, der da nicht ran darf. Das ist von den ganzen Prozessen her und so ist das kompliziert. Da ist es natürlich clever, wenn man sagen kann, hier hast du eine Karte, kannst an jeden Geldautomaten gehen, nutzt die vorhandene Infrastruktur und hebst dir dann dein Bargeld ab und gehst damit einkaufen. Das klingt für mich logisch, das verstehe ich. Macht aber natürlich nur Sinn, wenn ich dann das Bargeld abheben nicht einschränke, gell? Denn wir haben ja eben festgestellt, so ganz ohne Bargeld geht nicht, ist im Gesetz so auch nicht vorgesehen. Das heißt, wenn ich das Abheben über die Bezahlkarte einschränke oder zu stark einschränke, dann muss ich ja dieses Existenzminimum trotzdem irgendwie anders machen. Dann brauche ich doch wieder Bargeld in der Behörde und dann habe ich keine Verwaltungsvereinfachung. Logisches Denken für Einsteiger. Ein wichtiger Punkt bei dieser gesetzlichen Regelung auf Bundesebene ist jetzt noch einer, den Herr Audretsch von den Grünen hier nochmal hervorgehoben hat.
Es geht heute nicht darum, dass wir eine einheitliche Bezahlkarte für ganz Deutschland einführen. Das ist nicht der Fall. Sondern was wir tun ist, dass wir eine Regelung schaffen, die vor Ort Möglichkeiten gibt. Und vor Ort, das, was vor Ort entschieden wird, das ist am Ende relevant. Und da haben wir überhaupt gar kein Problem, wenn vor Ort vernünftige Menschen, vernünftige Politikerinnen und Politiker Politik machen. Dann haben wir kein Problem.
Und wenn nicht?
Es gibt Menschen hier im Parlament, es gibt Menschen in den Parlamenten, in den Landtagen, es gibt Menschen in Rathäusern, die nur darauf warten, Menschen jedes Recht, was sie ihnen nehmen können, zu nehmen, die nur darauf warten, Menschen die Möglichkeit, sich zu integrieren, zu nehmen, den Menschen entlang ihrer Hautfarbe, nur weil sie hier nicht geboren sind, Teilhabe zu nehmen. Das haben wir hier erlebt und das sehen wir in ganz Deutschland. Und das, was wir jetzt machen mit der Regelung hier, ist einen Rahmen zu schaffen und gleichzeitig sehr, sehr klar festzuhalten, und sehr klar deutlich zu machen, das wird es nicht geben.
Nein, Herr Audretsch, das tun Sie nicht. Das Einzige, was in dieser gesetzlichen Regelung passiert, ist, dass die Bezahlkarte aufgenommen wird in die Möglichkeiten, wie Leistungen erbracht werden können. Es werden keine Standards festgelegt, es wird nicht festgelegt, was diese Bezahlkarte mindestens können muss. Es wird nicht festgelegt, wie damit umgegangen werden soll, welche Einschränkungen eingebaut werden dürfen, welche nicht. Es ist beispielsweise möglich, dass diese Bezahlkarten auf einen bestimmten Postleitzahlenbereich eingeschränkt werden. Es gibt ja im Asylrecht die Residenzpflicht, also die Vorgabe, dass Menschen sich in einer bestimmten Region aufhalten müssen. Und es wird im Gesetz nicht festgelegt, dass es untersagt ist, diese Einschränkung der Bezahlkarte strenger zu regeln, als die Residenzpflicht es sowieso schon ist. Es ist nicht festgelegt, unter welchen Bedingungen diese Bezahlkarten möglicherweise gesperrt werden dürfen. Das sind alles so Sachen, die man vielleicht in einem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, einer ordentlichen Anhörung, ordentlicher Ausschussberatung und so vielleicht noch hätte einbauen können. Dann hätte vielleicht auch die grüne Fraktion genau das machen können, was sie jetzt in der Bundestagsdebatte nur behaupten kann, nämlich da irgendwas nachzuschärfen. Aber ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren hat nicht stattgefunden. Der Ausschuss hat exakt einmal über dieses Ding beraten. Diese ganzen Themen kommen überhaupt nicht vor. Es wird in keiner Weise verhindert, dass die Kommunen diese Bezahlkarte zur Schikane nutzen. Was andererseits auch irgendwie logisch ist, denn Schikane ist letztendlich der einzige Sinn dieser Karte. Das ist es, worum es geht. Es geht nicht um Verwaltungsvereinfachung, es geht nicht darum, dass irgendwelche Schlepper kein Geld mehr überwiesen bekommen. Das sind alles vorgeschobene Argumente. Worum es geht, ist das, was Detlef Seif von der CDU in seiner Rede gesagt hat.
Im thüringischen Landkreis Eichsfeld wurde die Bezahlkarte bereits zum 1. Dezember 2023 für geduldete, abgelehnte Asylbewerber eingeführt. Nach Angaben der Kreisverwaltung sind von den 135 Geduldeten in den ersten drei Monaten nach Einführung sage und schreibe 52 Personen in ihr Herkunftsland ausgereist, in diesem Fall überwiegend nach Nordmazedonien und Georgien. Ein großer Erfolg für Landrat Werner Henning von der CDU.
Ich habe jetzt nicht überprüft, ob dieses Beispiel tatsächlich so stimmt, ob das überhaupt so stattgefunden hat, ob dieser Zusammenhang zwischen Bezahlkarte und der Ausreise dieser 52 Leute so hergestellt werden kann. Das ist auch nicht mein Punkt. Herr Seif glaubt es auf jeden Fall und er sagt, die Ausreise dieser 52 Menschen ist der Erfolg der Bezahlkarte. Es gab diese 52 Menschen, die zwar keinen Anspruch auf Asyl hatten, aber sie hatten eine Duldung. Das heißt, es gab irgendwelche Gründe, die ihre Ausreise verhindert haben. Das können gesundheitliche Gründe sein, familiäre Gründe, organisatorisch, humanitär, was auch immer. Es gibt so einen ganzen Katalog. Es gab auf jeden Fall Gründe, die die Ausreise verhindert haben, aber dank der Bezahlkarte, ich paraphrasiere das, was Herr Seif gesagt hat, ist es gelungen, sie trotzdem loszuwerden. Das ist das, was Herr Seif hier sagt und das ist das, worum es der CDU geht. Die Bezahlkarte soll helfen, Leute zu schikanieren, damit sie ausreisen, obwohl es rechtliche Gründe gibt, die gegen die Ausreise sprechen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite sind diese sogenannten Pull-Faktoren, die immer erwähnt werden. Diese These besagt, dass es allein dadurch, dass es dann hier so ein System gibt, soll das eine Ausstrahlungswirkung haben in die Herkunftsländer, so dass die Leute dort sich dann sagen, ach nee, die haben jetzt so ein Bezahlkartensystem, da gehe ich gar nicht erst hin. Das ergibt natürlich nur Sinn, wenn du davon ausgehst, dass das Leute sind, die erstens eine Wahl haben und zweitens nur deshalb kommen, weil es hier ja so tolle Sozialleistungen gibt und das ein Land ist, in dem Milch und Honig fließen. Diese These ergibt überhaupt keinen Sinn, wenn du dir vor Augen führst, dass wir von Menschen reden, die vor Krieg, Hunger, Vertreibung und politischer Verfolgung fliehen. Die kommen doch nicht für 200 Euro Bargeld im Monat. Der Anreiz, hierher zu kommen, ist, dass sie hier nicht erschossen werden. Dass ihnen hier niemand das Haus überm Kopf wegbombt und dass sie hier nicht von Landminen verstümmelt werden. Das sind die Anreize. Es mag einzelne Menschen geben, auf die das andere Menschenbild zutrifft. Irgendeinen Idioten findest du immer, überall. Aber das ist doch nicht die Regel. Und deswegen wird auch diese Bezahlkarte und auch diese ganzen anderen Schikanen, wir sprachen darüber vor ein paar Folgen im Rückführungsverbesserungsgesetz, das wird keine Auswirkung auf den Zuzug haben, denn diese Pull-Faktoren-Märchen sind halt Quatsch. Vieles von dem, was in dieser ganzen Debatte unterwegs war, ist Quatsch, ist Desinformation und ist vor allem ein Ablenkungsmanöver. Und deswegen schließe ich das Thema mit den Worten von Stefanie Effner.
Ich würde mir manchmal wünschen, dass bei solchen Debatten ein bisschen Ruhe und Demut gegenüber der Lebenssituation von Menschen einkehrt, die vor Krieg und Folter geflohen sind.
Ich rufe nun auf den Tagesordnungspunkt 21. Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Erneuerbaren Energiengesetzes und weiterer energiewirtschaftlicher, wirtschaftsrechtlicher Vorschriften zur Steigerung des Ausbaus photovoltaischer Energieerzeugung.
Anders als der Titel es vermuten lässt, geht es in diesem Gesetz nicht nur um photovoltaische Energieerzeugung, also Solarenergie, aber wir machen es der Reihe nach. Der Bundestag hat am Freitag, den 26.04., endlich, möchte ich sagen, das Solarpaket 1 beschlossen, das sich, wie gesagt, weder ausschließlich mit Solarenergie beschäftigt, noch das erste Gesetz dieser Art ist. Insofern ist der Name ein bisschen irreführend, aber egal. Es hat jetzt wirklich eine ganze Weile gedauert, bis das mal voranging. Die erste Lesung im Bundestag dazu war schon im Oktober letzten Jahres und im Kabinett wurde das schon im August beschlossen. Das ist wieder eins dieser Gesetze, bei denen der FDP erst im Bundestag aufgefallen ist, dass sie das eigentlich doch gar nicht so gut finden. Und es wurde wohl überhaupt nur deswegen in dieser Woche auf die Tagesordnung gesetzt, weil es Teil des Deals war, quasi als Gegenleistung dafür, dass SPD und Grüne der Abschwächung des Klimaschutzgesetzes zustimmen. Trotzdem hat die FDP auch hier noch was rausgehandelt, aber dazu kommen wir später. Fangen wir erstmal mit dem groben Überblick an. Ein Teil dieses Gesetzes, ein paar einzelne Paragraphen, wurden schon im Dezember beschlossen. Das waren Sachen, die jetzt zum 1.1. starten sollten. Jetzt kommt endlich der Rest und es ist wieder mal ein wirklich, wirklich langes Gesetz. Also schon der ursprüngliche Entwurf war sehr lang und dann gab es noch von den Regierungsfraktionen einen fast genauso langen Änderungsantrag dazu. Nina Scheer von der SPD versucht mal, das ein bisschen zusammenzufassen.
Wir machen zum Beispiel für die Balkonkraftwerke eine enorme Erleichterung. Wir müssen nicht mehr so viel Anmeldekrams machen. Es bleibt natürlich beim Markenstammregister, dort muss es angemeldet werden, aber es geht ganz einfach. Jeder kann sich das in Zukunft nutzen. Bei der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung machen wir auch Erleichterungen, indem wir auch die Speicher mit hineinbringen und indem auch die Ermöglichungen für Gewerbekunden gemacht werden. Wir werden beim Mieterstrom eine Erleichterung machen, indem auch dort die gewerblichen Stromverbraucher mit einbezogen werden. Wir machen die Förderfähigkeit von PV im Außenbereich einfacher. Wir haben Veränderungen auch für die Gewerbedächer hinbekommen. Es wird eine Finanzierbarkeit derselben wird gestärkt, indem wir die Vergütungen nach oben setzen, sowohl im Ausschreibungssegment als auch darunter. Wir haben vereinfachte Netzanschlussverfahren. Wir haben Repowering erleichtert für Solaranlagen auf dem Dach, sodass dann eben für die schon installierte Leistungen neue Anlagen genutzt werden können, ohne dass man es als neue Anlage zu bewerten hätte. Wir haben bei der Bioenergie eine Reihe Vereinfachungen geschaffen, dass man auch nicht genutzte Volumen ins nächste Jahr transportieren kann, bis 29% dessen, was dann ausgeschrieben wird. Wir haben Speichererleichterungen gemacht. Ich kann das gar nicht alles jetzt aufzählen in den verbleibenden Minuten.
Der wichtige Satz war auch gleich der erste, nicht mehr so viel Anmeldekrams für Balkonsolaranlagen. Darauf warte ich jetzt schon wirklich sehr lange und ich bin bei weitem nicht die Einzige. Es wird jetzt wirklich deutlich einfacher werden, eine Balkonsolaranlage oder auch Steckersolaranlage zu installieren. Man muss die nicht mehr beim Netzbetreiber anmelden, sondern nur noch im Marktstammdatenregister registrieren. Ich meine, die Anmeldung beim Netzbetreiber entfällt auch sofort, wenn das Gesetz in Kraft tritt, was jetzt hoffentlich bald passieren wird. Der Bundesrat hat auch schon zugestimmt. Aber wie ich hörte, verzichten auch jetzt schon einige Netzbetreiber auf die Meldepflicht. Die Anmeldung im Marktstammdatenregister bleibt. Ich denke, die ist auch notwendig für den sicheren Betrieb des Stromnetzes. Diese Anmeldung wurde jetzt aber auch schon deutlich vereinfacht. Es gibt da jetzt eine, ich finde, recht gut gemachte Online-Plattform, wo man sich einfach durchklicken kann und wo das auch sehr gut erklärt wird. Es gibt da so ein knapp 6-Minuten-Video, wo genau gezeigt wird, was du wo eintragen musst. Und ich würde mal schätzen, inklusive 6-Minuten-Video gucken, ist das in einer Viertelstunde erledigt. Was allerdings noch offen ist, und das ist auch wichtig für dich, wenn du Mieterin in einem Mehrfamilienhaus bist und dieses Mehrfamilienhaus einer Wohneigentumsgemeinschaft gehört. Dann gibt es nämlich nochmal eine Regelung, dass die Wohneigentumsgemeinschaft dem Balkonkraftwerk zustimmen muss und dafür einen Beschluss fassen muss. Ansonsten musst du das, wenn du Pech hast, kostenpflichtig wieder zurückbauen. Also wenn das deine Situation ist, dann warte lieber noch auf das Gesetz zur Erleichterung des Einsatzes von Stecker-Solargeräten. Das ist noch in der Ausschussberatung, auch schon ziemlich lange, aber ich hoffe, dass das dann jetzt auch bald mal kommt. So, das war der Serviceteil für heute. Schauen wir uns aber noch mal ein paar andere Regelungen genauer an. Bengt Bergt von der SPD klärt uns auf, was sich beim Thema Solaranlagen in der Landwirtschaft ändert.
Auch für die lokale Wirtschaft ist einiges drin in unserem Paket. Für Gewerbetreibende, Landwirtinnen, Landwirte. Das Potenzial, mit eigenen und genossenschaftlichen Erzeugungsanlagen von der Energiewende zu profitieren, ist dort riesig. Und viele Betriebe, die ich kenne, haben schon eine PV-Anlage auf dem Dach oder auf dem Feld und trotzdem geht da noch mehr und die wollen auch noch mehr. Größere Solaranlagen ab 40 kW fördern wir jetzt mit 1,5 Cent pro Kilowattstunde mehr. Bei größeren Anlagen können künftig nun Überschussmengen auch an die Netzbetreiber weitergegeben werden, ohne dafür Direktvermarktungsgebühren bezahlen zu müssen. Und die Landwirtinnen und Landwirte werden von einer Ausweitung der Freiflächenanlagen profitieren. Denn wer ein benachteiligtes Gebiet der Landwirtschaft bewirtschaftet, kann dies grundsätzlich für eine PV-Freiflächenanlage nutzen. Oder anders gesagt, wer mit seinem Stück Land nicht genug Geld verdienen kann, kann es leichter als Solarfläche nutzen. Und das ist wichtig und richtig. Gleichzeitig beschränken wir die PV-Ausschreibungsmenge für landwirtschaftlich genutzte Flächen, denn wir wollen nicht Landwirtschaft oder Solarenergie, wir wollen beides. AGPV, andere Formen von Solaranlagen, zum Beispiel Moor-PV, Floating-PV, werden wir angemessen fördern. Wir stellen also mehr Flächen für Solarparks zur Verfügung, schaffen aber parallel den Ausgleich mit Landwirtschaft und Naturschutz, meine Damen und Herren.
Hier waren jetzt im letzten Satz ein paar Begriffe dabei, die wir, glaube ich, einmal kurz klären müssen, die auch in der Debatte häufiger gefallen sind. Wenn wir zum Beispiel von Solaranlagen auf landwirtschaftlichen Flächen sprechen, zum Beispiel über einer Schafweide, also oben Solaranlage, darunter grasen die Schafe, dann sprechen wir von Agri-PV, also PV-Anlagen, Photovoltaikanlagen auf Agrarflächen. Dann gibt's noch Parkplatz-PV, das ist, glaube ich, selbsterklärend, also quasi ein überdachter Parkplatz, nur das Dach ist dann halt eine Solaranlage. Dann haben wir noch Moor-PV, das ist das gleiche wie Agri-PV, nur halt im Moor. Und Floating-PV, das finde ich auch ein interessantes Konzept, das ist halt eine Solaranlage, die so auf einer Wasserfläche schwimmt, also floatet. Das sind die verschiedenen Konzepte und für all diese verschiedenen Konzepte gibt es auch angepasste Förderprogramme. Deswegen wird das in diesem Kontext auch gerne mal getrennt. Und dann sind da, wie gesagt, auch noch jede Menge andere Regelungen drin, die jetzt auch in der Debatte nicht wirklich vorkamen. Ein größerer Block ist noch das Thema Mieterstrom und gemeinschaftliche Nutzung von PV-Anlagen. Beim Mieterstrom sind wir wieder im Mehrfamilienhaus. Auf dem Dach ist eine große PV-Anlage oder halt auf dem Parkplatz oder wo sich das halt gerade so anbietet. Der Strom, der daraus produziert wird, wird dann an alle BewohnerInnen des Hauses abgegeben. Das kann jeder mitnutzen und was übrig ist, geht ins öffentliche Netz. Da gibt es im Moment auch noch jede Menge bürokratische Regeln, die das sehr schwer machen. Denn theoretisch hat ja jeder Haushalt erstmal einen eigenen Stromvertrag. Das muss man dann also irgendwie vertraglich regeln. Der Vermieter oder die Vermieterin ist dann sozusagen Stromlieferant. Für den würden dann die ganzen Auflagen gelten. Ist alles ganz fürchterlich. Das wird jetzt auch deutlich vereinfacht. Und durch den Änderungsantrag der Regierungskoalition im Rahmen der Ausschussberatung sind dann auch noch einige Änderungen zum Thema Windenergie und zu Biogas- und Biomasseanlagen mit hineingekommen. Da wurde auch die ganze Förderung aufgestockt, die Ausschreibung erhöht. Das ganze Thema Biogas ist ja auch so ein Herzensthema der Union. Denen gehen auch diese geänderten Regelungen noch nicht weit genug.
Sie adressieren auch Änderungen bei der Biomasse. Das ist ein erster Schritt, das wird aber nicht reichen. Die Branche sprach in der Anhörung von einem Sterben auf Raten, einem Kahlschlag und einer drohenden Halbierung des Anlagenbestandes bis 2030. Schaffen Sie hier endlich wirkliche Lösungen. Wir brauchen auch die Biomasse, meine Damen und Herren.
Verglichen mit anderen Vorhaben ist dieses ganze Solarpaket übrigens gar nicht so teuer für den Bundeshaushalt. Der Gesetzentwurf nennt hier Mehrausgaben von so rund 25 Millionen Euro im Jahr. Das ist immer noch viel Geld, gar keine Frage, aber da hatten wir schon ganz andere Zahlen. Die Kosten entstehen zum kleineren Teil durch höheren Verwaltungsaufwand, vor allem bei der Bundesnetzagentur und zu einem großen Teil durch die höheren Förderungen. Interessant an diesem Gesetz sind aber nicht nur die Sachen, die drinstehen, sondern auch die, die nicht drinstehen. Viele der Änderungen und Neuregelungen in diesem Paket beziehen sich ja auf die Nachfrageseite der ganzen Geschichte, also die Menschen und Unternehmen, die Solaranlagen installieren, also kaufen sollen. Es geht sehr wenig um die Frage, woher kommen denn überhaupt diese Solaranlagen? Und das, obwohl auch in der Debatte immer sehr stark betont wurde, dass es auch darum geht, uns als Land unabhängiger zu machen von russischem Gas, von Flüssiggas aus Katar, von anderen ausländischen Lieferanten. Diese ganze Angebotsseite kommt aber im Gesetz nicht wirklich vor. Ralf Lenkert von den Linken hat uns mal zusammengefasst, wo denn eigentlich das Problem ist.
Die Produktionskosten für Solarmodule in Deutschland oder in China sind fast gleich. Als Techniker weiß ich, das ist bei ähnlichen hochautomatisierten Anlagen normal. Aber in China erhalten die Firmen 60% Investitionszuschüsse, in Deutschland nur 30. In China gibt der Staat bei 100 Euro Produktionskosten Cash 55 als Zuschuss dazu. Das gibt es in Deutschland nicht. Da ist es kein Wunder, dass Großabnehmer von Modulen wie die Firmen Enpal oder 1,5 chinesische Module zum halben Preis kaufen, um dann die deutschen Solarmodule am Markt um 20% zu unterbieten.
Die 1,5 erwähnt er hier wahrscheinlich nicht ganz ohne Grund. Der Chef der 1,5 GmbH war nämlich auch als Sachverständiger in der Anhörung zu diesem Gesetz, und zwar auf Einladung der FDP. Und damit sind wir auch bei dem großen Streitpunkt, weswegen das Gesetz jetzt so lange gedauert hat. Die deutsche Solarindustrie fordert schon seit einer ganzen Weile Unterstützung durch die Bundespolitik. Seit Anfang des Jahres hat sich das so ein bisschen zugespitzt, weil der europaweit größte Hersteller von Solarmodulen, Meyer Burger, angekündigt hat, ein Werk in Ostdeutschland zu schließen und in die USA zu verlegen, weil man da eben aufgrund der dortigen Industriepolitik, die eben auch mit hohen Subventionen die Solarindustrie unterstützen, da einen deutlich besseren Stand hätte. Da muss man aber noch ein bisschen differenzieren. Sie haben sich nicht komplett aus Deutschland zurückgezogen, sondern es wurde nur die Modulproduktion in Freiberg in Sachsen geschlossen. Das war jedenfalls in den letzten Monaten teilweise recht groß in der Diskussion. Es war einmal die Rede von einem Resilienzbonus, der da gefordert wurde. Das sollte eben eine Förderung sein, eine direkte Subvention der Solarindustrie, die diesen Wettbewerbsnachteil gegenüber den chinesischen und den US-amerikanischen Subventionen ausgleichen sollte. Die FDP war natürlich dagegen, denn Subventionen sind ja immer schlecht. Außer es geht um Mehrwertsteuersenkung für Hotels oder Tankrabatte oder Dienstwagenprivilegien oder Steuern auf Kerosin. Also jedenfalls für Solarmodule sind Subventionen total schlecht und verzerren den Markt. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, die Subventionen der anderen Länder haben den Markt bereits verzerrt und unsere würden das nur ausgleichen. Aber die FDP sieht das anders. Am Ende des Tages konnte sie sich mit dieser Haltung auch durchsetzen. Der Resilienzbonus ist im Gesetz nicht enthalten. Es hat nur für einen Entschließungsantrag gereicht, der in der Beschlussempfehlung enthalten ist. Darin werden der Bundesregierung nochmal 21 Punkte aufgegeben, die in einem zukünftigen Solarpaket 2 enthalten sein sollen. Und einer der Punkte ist genau das, was die Solarindustrie fordert, nämlich die Resilienz weiter zu stärken und den Net Zero Industry Act der EU so schnell wie möglich umzusetzen. Der Net Zero Industry Act wird gelegentlich auch bezeichnet als die europäische Antwort auf den Inflation Reduction Act aus den USA, aus dem auch diese ganzen US-Subventionen der Solarindustrie herrühren. Und sowas Ähnliches soll eben auch auf EU-Ebene passieren. Der ist, glaube ich, noch nicht ganz durch. Es gibt da zwar eine Einigung, aber ich meine, das muss formal noch beschlossen werden. Korrigiert mich aber gerne, wenn ich da nicht auf dem Laufenden bin. Unterm Strich, und das sagt auch der Bundesverband Solarwirtschaft, hat das Gesetz aber auf jeden Fall Potenzial, die Solarenergie in Deutschland nochmal einen großen Schritt nach vorne zu bringen. Und das freut mich sehr.
Und damit können wir dann fortfahren und zu Tagesordnungspunkt, den Zusatzpunkt 12 kommen. Ich bitte um zügigen Sitzplatzwechsel hierbei. Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Bundesklimaschutzgesetzes.
Wenn wir schon über den einen Teil des Deals sprechen, müssen wir uns natürlich auch die andere Seite anschauen. SPD und Grüne haben, wie gesagt, das Solarpaket bekommen und im Gegenzug wurde nach langen Forderungen der FDP die Änderung des Klimaschutzgesetzes beschlossen. Wir haben hier schon mal ausführlich in Folge 26 darüber gesprochen, letztes Jahr im Oktober, als es in der ersten Lesung war. Wie so viele Gesetze. Also auch das lag schon ganz schön lange rum. Wenig überraschend, denn vor allem die Grünen waren keine großen Fans dieses Gesetzentwurfs.
Zur Ehrlichkeit der Debatte gehört aber auch dazu, dass es Regelungen im Klimaschutzgesetz gibt, die sind ein Kompromiss. Ein Kompromiss, der schon im Koalitionsvertrag angelegt war und trotzdem ein Kompromiss. Wenn wir Grünen dieses Gesetz alleine geschrieben hätten, dann hätten wir uns eine noch klarere Verantwortung für die einzelnen Sektoren gewünscht.
Ich gehe gleich nochmal darauf ein, wie die Grünen jetzt versuchen, sich das schön zu reden. Vorher will ich aber unbedingt nochmal drüber sprechen, wie das überhaupt zustande kam, dass es jetzt doch verabschiedet wurde. Denn das war einfach eine Geschichte, die hätte auch einfach 1:1 so im Postillon kommen können. Oder als Sketch bei Extra 3 oder so. Das war einfach Realsatire. Was ist passiert? Vor ungefähr 2 Wochen kam plötzlich Volker Wissing aus dem Gebüsch und versuchte die Regierungsfraktion im Bundestag zu bewegen, doch endlich jetzt mal dieses Klimaschutzgesetz zu verabschieden. Hintergrund ist folgender für alle, die es nicht mehr auf dem Schirm haben. Laut dem aktuell noch geltenden Klimaschutzgesetz gibt es ja diese Sektorziele. Jeder Sektor, also Sektor Verkehr oder Bau oder Energie haben CO2-Kontingente, die in diesem Sektor emittiert werden dürfen. Wenn diese Ziele überschritten werden und mehr CO2 emittiert in diesem Sektor, dann muss das zuständige Ministerium ein Sofortprogramm auflegen und muss Maßnahmen ergreifen, um das wieder in den Griff zu kriegen. Das betrifft vor allem den Sektor Bau und den Sektor Verkehr, für den Volker Wissing zuständig ist. Laut dem aktuellen Gesetz hätte eigentlich Volker Wissing schon, ich glaube seit 2 Jahren oder so, ein Sofortprogramm aufsetzen müssen. Es gab schon mal so einen kleinen Versuch, sowas Ähnliches zu machen. Das wurde nicht mal als Sofortprogramm akzeptiert und seitdem verstößt Volker Wissing aktiv gegen das Klimaschutzgesetz. Und zwar auch unterstützt vom Bundeskanzler, der auf Anfrage auch gesagt hat, ja, wir wollen das ja eh ändern, ist nicht so schlimm, muss er jetzt nicht mehr machen. Und jetzt kommt auf einmal Volker Wissing auf die Idee, so, ah, oh, jetzt muss hier aber langsam mal was passieren. Und er schreibt einen Brief an die Fraktionsvorsitzenden, was für sich genommen schon albern genug ist, aber das ist ein anderes Thema. Und er schreibt sinngemäß, liebe Fraktionsvorsitzenden, wenn ihr nicht langsam mal dieses Gesetz verabschiedet, dann bin ich gezwungen, hier ein Sofortprogramm aufzusetzen. Dann muss ich hier tatsächlich mal anfangen zu arbeiten. Und das wollt ihr doch bestimmt genauso wenig wie ich. Und da wären dann auf jeden Fall auch so drastische Maßnahmen drin wie Fahrverbote am Wochenende. Und ich glaube, es war als Drohung gemeint, aber können wir auf diese Idee vielleicht noch mal kurz zurückkommen? Ich wohne in einem Ort, der von der Autobahn quasi durchschnitten wird. Wisst ihr, wie idyllisch und wie ruhig das hier wäre an einem autofreien Wochenende? Das wäre fantastisch. Ich will das haben. Gut, ich müsste mir dann überlegen, wie ich sonntags ins Fitnessstudio komme. Oder halt, wenn ich mal Freunde und Verwandte besuchen möchte. Muss ich schauen, wie ich hier wegkomme. Aber ich kann dann auch mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahren und dann mit dem Zug. Also es müsste halt eine Regelung geben, dass der ÖPNV fahren darf. Und am besten auch nach Werktagsfahrplan, das wäre ganz wichtig. Also über die Details müsste man dann einfach nochmal sprechen. Denn da müssen sicherlich auch Ausnahmeregelungen rein, denn so Gesundheitsversorgung, Grundversorgung muss natürlich gesichert bleiben. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst ist sowieso klar. Aber auch so Pflegedienste, Menübringdienste, die halt älteren Leuten und Pflegebedürftigen Essen bringen, das muss da auch irgendwie von ausgenommen sein. Also das müssen wir uns nochmal genauer angucken. Man könnte natürlich auch eine Regelung treffen, dass Elektrofahrzeuge insgesamt ausgenommen sind. Das wäre eine interessante Anreizstruktur. Aber ich finde wirklich, diese Idee hat Potenzial und ich finde es schade, dass wir da so schnell von abgerückt sind. Ich meine, da hat Volker Wissing mal einmal eine gute Idee und dann gehen wir da so drüber hinweg. Das ist auch einfach nicht nett. Also ich finde, wir sollten darüber wirklich nochmal sprechen. Ich beantrage hiermit, das Thema nochmal aufzumachen. Jetzt bin ich irgendwie abgeschweift. Wo war ich? Ach ja, der Brief. Also ihr merkt sicher, was da passiert ist. Es hätte natürlich so viele andere Maßnahmen gegeben, die er hätte in den Raum werfen können. Aber er hat natürlich das Schlimmste rausgegriffen, was man den Deutschen androhen kann, nämlich Fahrverbote. An dem Punkt habe ich dann wieder gemerkt, dass meine Integration auch irgendwie gescheitert ist. Denn ich stand einfach nur daneben und habe erstaunt zugeguckt, dass das tatsächlich funktioniert hat. Weil alle haben einfach diesen Bluff entweder mitgemacht oder haben nur benannt, dass es ein Bluff ist. Und es wäre so leicht gewesen, das einfach umzudrehen. Aber dafür hätten wir ja über das Undenkbare nachdenken müssen. Und jetzt haben wir den Salat. Thomas Gebhardt von der CDU hat hier, denke ich, gut erkannt, welches die entscheidende Regelung ist, die Volker Wissing so dringend haben wollte.
Was ist denn der Kern Ihrer Gesetzesänderung? Er besteht darin, dass Sie jetzt den Klimaschutz und die notwendigen Maßnahmen für den Klimaschutz einfach verschieben in die nächste Wahlperiode. Nach dem jetzigen Klimaschutzgesetz hätten Sie Maßnahmen ergreifen müssen, schon 2022, dann 2023 und jetzt in 2024 Maßnahmen, die dazu führen, dass eben nicht mehr CO2 ausgestoßen wird als zulässig. Nach dem neuen Klimaschutz entfällt diese Pflicht. Sie greift dann zum ersten Mal im Jahr 2026. Das heißt, die nächste Bundesregierung soll es richten. Und meine Damen und Herren, es ist doch völlig klar, je länger wir warten, desto größer der Handlungsbedarf.
Für die ausführlichen Details der Neuregelung verweise ich nochmal auf die Folge 26. Da habe ich das genauer auseinandergenommen. Daran hat sich im Wesentlichen auch nichts geändert. Es gibt zwar ein paar Änderungen durch die Ausschussberatung. An den Kernpunkten, die ich in der Folge im Oktober erläutert habe, hat sich aber nichts Wesentliches geändert. Das heißt, es bleibt dabei, die Sektorenziele werden quasi aufgelöst. Sie werden zwar noch berechnet und berichtet, aber es folgt nichts mehr daraus, sondern die Verpflichtung, ein Supportprogramm aufzusetzen und tatsächlich Maßnahmen zu ergreifen, ergibt sich nur aus dem Gesamtergebnis der Sektoren. Also erst wenn insgesamt alle Sektoren zusammengerechnet die CO2-Emissionen überschreiten, dann müssen Maßnahmen ergriffen werden. Und das eben auch noch mit Verzögerung, denn es muss erst dann was passieren, wenn 2 Jahre in Folge diese Ziele gerissen werden. Und zusammen mit den ganzen anderen Verzögerungen, 4-jährige Wahlperiode, Maßnahmen müssen erstmal beschlossen werden, der Effekt muss dann abgewartet werden. Mit all dem wird es am Ende des Tages darauf hinauslaufen, dass pro Legislaturperiode eigentlich nur einmal irgendwas passiert. Dazwischen wird zwar sehr viel berichtet und sehr viel analysiert und sehr viel projiziert, aber es folgt nichts daraus. Und wie Herr Gebhardt schon sagte, in dieser Legislatur passiert gar nichts mehr, denn der 2-Jahres-Zeitraum beginnt natürlich erst mit Inkrafttreten des Gesetzes. Jetzt gibt's ja aber noch so einen kleinen Plot-Twist. Und das ist auch das Hauptargument, mit dem insbesondere die Grünen-Fraktion sich diesen Kompromiss jetzt schönredet. Und dazu hören wir einmal Julia Verlinden.
Wir blicken mit Sorge auf den Verkehrssektor, der einen Berg von Klimaschulden auftürmt, der auf Dauer durch die Unterstützung anderer erfolgreicher Sektoren schwer abzutragen sein wird. Der damit mangelnde Fortschritt im Verkehrsbereich, damit der uns nicht auf die Füße fällt, muss dringend nachgesteuert werden. Es war jetzt hier schon verschiedensten Reden Thema, denn Deutschland hat auch auf der EU-Ebene ein Sektorziel für die Bereiche Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft zu erfüllen. Und hier kann der Energie- und Industriesektor eben nicht aushelfen. Und bei Zielverfehlung drohen Ausgleichszahlungen in Milliardenhöhe, haben viele darauf hingewiesen, völlig richtig. Und genau deswegen werden wir auch rechtzeitig handeln und weitere Maßnahmen auf den Weg bringen. Denn auch der Verkehrs- und der Finanzminister wissen, dass diese Zahlungen zu vermeiden sind.
Sie bezieht sich hier darauf, dass wir nicht nur ein nationales Klimaschutzgesetz haben, sondern es gibt da auch noch eine EU-weite Regelung, in der diese Sektorziele weiterhin greifen. Dazu gibt es eine Änderung, die in der Ausschussberatung im Bundestag im Entwurf noch ergänzt wurde und die EU-Verordnung im deutschen Klimaschutzgesetz nochmal explizit verankert. Das heißt, wenn gemäß der EU-Klimaschutzverordnung die Emissionsziele überschritten werden, muss die Bundesregierung innerhalb von 3 Monaten einen Plan für Abhilfemaßnahmen vorlegen. Andernfalls werden Strafzahlungen an die EU fällig. Es war jetzt nicht wirklich notwendig, das extra nochmal ins Gesetz zu schreiben, denn es ist eine EU-Verordnung, die greift sowieso. Und auch die Strafzahlungen werden ohnehin greifen. Also man hätte das nicht wirklich reinschreiben müssen, aber geschenkt. Die Regierungsfraktionen schieben hier natürlich einfach die Verantwortung an die EU ab, anstatt sie im nationalen Recht zu regeln. Und daran seht ihr mal wieder, und damit kommen wir zum Werbeblock für die kommende Europawahl im Juni. Ihr seht hier, wie wichtig es ist, im Juni zur Europawahl zu gehen und dafür zu sorgen, dass im EU-Parlament Leute sitzen, die nicht plötzlich auf die Idee kommen, auch noch die EU-Klimaziele abzuschwächen. Denn dann hätten wir de facto gar keine mehr. Deshalb 9. Juni, Europawahl, super wichtiger Termin. Tragt euch das jetzt schon ein. Und damit kommen wir zu den weiteren Gesetzen, über die in diesen beiden Sitzungswochen abgestimmt wurde, die ich mir aber nicht näher angeguckt habe. Es waren einige dabei, da hätte ich das gerne getan, wie zum Beispiel das Gesetz zur Reform des Ehe- und Geburtsnamensrechts. Ich habe es vorhin beim Selbstbestimmungsgesetz schon kurz erwähnt, das ist nämlich kurz nach diesem verabschiedet worden. Wir sind im Namensrecht und bei der Frage, wer darf eigentlich welche Namen annehmen. Wir sind aber weiterhin bei den Nachnamen. Da hat es jetzt aber doch einige Liberalisierungen gegeben, sodass man jetzt flexibler wählen kann, welchen Nachnamen man zum Beispiel bei einer Heirat oder bei einer Scheidung annehmen kann und welchen Nachnamen die Kinder bekommen können. Da gab es jede Menge Vorgaben, was alles nicht geht, und einige von denen wurden jetzt aufgehoben. Vielleicht noch 1-2 Beispiele. Ich kenne mich ehrlich gesagt mit der vorherigen Regel oder mit der jetzt noch aktuellen Regelung nicht besonders gut aus, aber vorher war es wohl so, dass bei einer Heirat ein Ehepartner einen Doppelnamen aus beiden Nachnamen machen konnte, aber das war dann nicht der gesamte Familienname, also quasi nur diese Person hieß so und alle anderen in der Familie nicht. Jetzt wird es aber echte Doppelnamen geben, sodass ein Ehepaar aus beiden Nachnamen einen Doppelnamen bilden kann und die ganze Familie dann so heißt. Das ist dann der Familienname. Außerdem wurde das Namensrecht auch geöffnet für Namenstraditionen aus anderen Ländern oder auch anderen Traditionen aus Deutschland, zum Beispiel die der dänischen Minderheit oder auch die friesische Namenstradition in Ostfriesland, wo ja Nachnamen gerne gebildet werden in Bezug auf den Vater oder die Mutter. Also Klaus Jensen ist Klaus, der Sohn von Jens. Oder eben auch aus der slawischen Tradition, wo es ja, ich sage mal, gegenderte Nachnamen gibt, also wo es eine männliche und eine weibliche Form des Namens gibt. Auch das ist jetzt möglich. Es stehen noch eine ganze Menge andere Regeln drin. Wir haben es aber vorhin beim Selbstbestimmungsgesetz schon gehört. Dem Bundestag geht auch das noch nicht weit genug. Es gibt diesen Entschließungsantrag, diese Neuregelung nochmal anzufassen und dann nochmal ein paar Sachen nachzuziehen. Wir schauen mal, ob das in dieser Legislatur noch was wird. Ebenfalls beschlossen wurde jetzt die Änderung des Strafgesetzbuches zum Thema Strafbarkeit der unzulässigen Interessenwahrnehmung, Stichwort Abgeordnetenbestechung. Darüber haben wir in Folge 31 schon mal ausführlich gesprochen. Da geht es darum, den Straftatbestand der Abgeordnetenbestechung auszudehnen, damit er nicht mehr nur greift für so Fälle wie ich bezahle einen Abgeordneten, damit er bei der Abstimmung in meinem Sinne abstimmt, sondern das wird jetzt viel weiter gefasst und gilt auch für die generelle Einflussnahme gegen Entgelt, sage ich mal, während des Mandats. Es gab in der ersten Lesung einige Diskussionen, ob das nicht ein bisschen zu diffus formuliert ist, weil es nicht genau abgegrenzt wird, was während des Mandats genau bedeutet. Die Formulierung ist aber drin geblieben, die wurde auch nicht verändert. Es wurde ohnehin praktisch unverändert angenommen. Es wurden noch ein paar Verweise ergänzt, aber inhaltlich hat sich da nichts geändert. Ich bin gespannt, wie sich das in der Praxis bewährt und ob man das auch in der Arbeit des Bundestags merken wird. Aber wahrscheinlich nicht, sonst würde es das nicht geben. Anyway, gehen wir weiter. Auch die dritte Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes ist wieder so ein Gesetz aus der Abteilung, hätte ich mir gern näher angeguckt. Denn hier geht es um die Schaffung eines Rechtsrahmens für die Entwicklung einer nationalen Wasserstoffinfrastruktur. Wir hatten hier schon ein paar Mal über das Thema Wasserstoff gesprochen und auch über die Wasserstoffstrategie, beispielsweise in Folge 26. Auf dieser Wasserstoffstrategie setzt dieses Gesetz jetzt auch auf. Es geht darum, einen Netzentwicklungsplan für Wasserstoff ab 2025 aufzusetzen und den rechtlichen Rahmen dafür zu setzen. Und jetzt ist es ja so, dass das, was in der Öffentlichkeit diskutiert wird, was wir angeblich alles mit Wasserstoff machen wollen, weder in der Wasserstoffstrategie noch in diesen ganzen Gesetzen dazu enthalten ist, auch in diesem Gesetz. Aber da wird es auf jeden Fall noch weitere Gesetze geben, bei denen ich das vielleicht nochmal genauer aufrollen kann. Zusammen mit dem Gesetzentwurf wurde auch noch eine Verordnung beschlossen, nämlich die Gas-Wärme-Kälte-Herkunftsnachweisregister-Verordnung. Das ist ein sehr sprechender Titel, denn da geht es um die Einrichtung eines Herkunftsregisters für die Gas-, Wärme- und Kälteversorgung, und zwar beim Umweltbundesamt. Beim nächsten Gesetz ist der Titeltroll aber komplett eskaliert. Wir haben das Gesetz über die Auszahlung der Erwerbsminderungsrentenbestandsverbesserung, das Erwerbsminderungsrentenbestandsrentenverbesserungsauszahlungsgesetz. Kannst du dir nicht ausdenken. Und das ist auch schon wieder so ein Ding. Also ich lasse ja für den Bundestagszusammenfasser die Gesetzestexte automatisiert mit GPT-4 zusammenfassen, also mit ChatGPT quasi. Und diese LLMs, diese Large Language Models, die dahinter hängen, die sind ja bekannt dafür, dass sie manchmal so ein bisschen halluzinieren. Da stehen plötzlich Sachen drin, die in den Text gar nicht drinstehen, die denken sich irgendwas aus. So, und jetzt habe ich bei diesem Gesetz halt in die Zusammenfassung reingeguckt und lese da, die Deutsche Post AG wird mit der Auszahlung der Rentenzuschläge beauftragt, da die Rentenversicherungsträger bis 2025 nicht selbst dazu in der Lage sind. Und ich dachte mir so, das kann ja nicht sein. Das hat er sich doch ausgedacht. Und dann gucke ich in den Gesetzentwurf. Und das steht tatsächlich da drin. Ganz kurz nur, worum geht's? Im Juni 2022 wurde ein Gesetz verabschiedet, nämlich die Rentenanpassung 2022. Wir haben über das Gesetz damals in Folge 10 auch gesprochen. Da haben wir uns aber auf das Hauptthema fokussiert. Da ging es halt um Rentenanpassung und die Rentenerhöhung insgesamt. Es wurde aber auch noch eine Kleinigkeit verändert bei den Erwerbsminderungsrenten. Da sollte es einen Zuschlag geben und dieser Zuschlag sollte dann auch automatisch berechnet und ausgezahlt werden, zusammen mit der ganz normalen Erwerbsminderungsrente. Aber das hat irgendwie nicht geklappt. Weil ist halt auch voll komplex und so. Also steht wörtlich drin, die automatisierte Umsetzung des Zuschlags für Bestandsrenten war komplexer als erwartet. Und jetzt macht's halt erstmal die Deutsche Post. Es stehen auch einige andere Punkte drin, das ist nicht das Einzige, aber sie gehen wohl alle darauf zurück, dass das, was in 22 beschlossen wurde, so gar nicht funktioniert. Ich hatte keine Kraft mehr, das genauer anzugucken. Machen wir einfach weiter, das nächste ist sehr viel netter. Beim Freiwilligen Teilzeitgesetz geht es, wie der Name schon verrät, um den Freiwilligendienst in Teilzeit, beziehungsweise die Möglichkeit, das zu tun. Das ist wohl bisher gar nicht so einfach gewesen. Bisher musste man immer ein berechtigtes Interesse nachweisen, warum man das jetzt in Teilzeit machen möchte. Diese Regelung wird jetzt vereinfacht, beziehungsweise fällt halt weg. Es soll keine Prüfung und keine Dokumentationspflicht mehr geben über ein berechtigtes Interesse, sondern man kann eine Freiwilligentätigkeit in Teilzeit machen, wenn es halt organisatorisch funktioniert. Gleichzeitig wird bei Freiwilligendiensten auch die Taschengeldobergrenze erhöht. Freiwilligendienst ist ja typischerweise unbezahlt, das ist ja der Witz dabei. Häufig gibt es aber eine kleine Aufwandsentschädigung, ein kleines Taschengeld. Da gibt es eine Obergrenze und die wird jetzt angehoben. Ziel des Ganzen ist natürlich, den Freiwilligendienst etwas attraktiver zu machen oder eben auch flexibler zu machen, sodass du das eben auch nebenbei machen kannst. In der Ausschussberatung gab es auch noch eine kleine Änderung, was den Urlaubsanspruch von Freiwilligen angeht. Vorher wurde da wohl einfach nur auf den normalen Urlaubsanspruch im Bundesarbeitsgesetz verwiesen, was aber wohl in vielen Fällen gar nicht greifen konnte. Deshalb wurde das jetzt direkt ins Freiwilligengesetz aufgenommen, damit auch wirklich alle Freiwilligen einen gesetzlichen Urlaubsanspruch haben. Das war es zu den Gesetzen. Beschlossen wurde auch noch die Verlängerung des Bundeswehreinsatzes EUNAVFOR MED IRINI. Das ist eine militärische Operation der Europäischen Union im Mittelmeer. Ziel der Mission ist die Durchsetzung des Waffenembargos gegen Libyen. Teil des Auftrags ist aber auch, Schleuser- und Menschenhandelsaktivitäten im Mittelmeer zu beobachten und auch die Beobachtung und Überwachung illegaler Ausfuhren von Erdöl aus Libyen. Die Mission läuft seit März 2020. Das Mandat wurde auch diesmal praktisch unverändert verlängert. Es können weiterhin bis zu 300 SoldatInnen eingesetzt werden. Das Einsatzgebiet und die Aufgabenbeschreibung bleiben im Grunde dieselben. Trotzdem haben sich die Kosten irgendwie verdoppelt. Der Einsatz kostet uns jetzt 38,5 Millionen für das kommende Jahr im Vergleich zu 17 Millionen Euro im letzten. Also hier hat die Inflation doch ganz schön zugeschlagen. Zu guter Letzt gab es auch noch einen Antrag, der beschlossen wurde, und zwar einen gemeinsamen Antrag der Regierungsfraktion und der Union. Mit diesem hat der Bundestag beschlossen, einen nationalen Veteranentag einzuführen. Der soll dann immer am 15. Juni stattfinden und wenn ich das richtig verstanden habe, soll es auch schon in diesem Jahr das erste Mal stattfinden. Der Bundestag fordert jetzt die Bundesregierung auf, das umzusetzen, also ein Konzept dafür zu entwickeln, wie der dann begangen werden soll, mit welchen Veranstaltungen und so und das dann zu organisieren. Dieser Gedenktag oder Festtag soll die Veteranen der Bundeswehr ehren und ihnen danken für ihr Engagement, für ihren Einsatz, wie man das ja auch zum Beispiel aus den USA oder aus Großbritannien kennt. Frei kriegen wir aber nicht. Das ist so ein bisschen der Pferdefuß an der Geschichte. Abgelehnt wurden dann noch drei Gesetzentwürfe der CDU-CSU, nämlich das Gesetz zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls, ein eigener Gesetzentwurf zur Einführung einer Bezahlkarte und das Gesetz zur Verhinderung der Einbürgerung antisemitischer Ausländer. Und natürlich gab es auch einige Gesetzentwürfe und Vorhaben, die in erster Lesung in die Ausschüsse überwiesen wurden.
Was war sonst noch?
In die Ausschussberatung überwiesen wurde das Gesetz zur weiteren Digitalisierung der Justiz, die zweite Änderung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes, das Übereinkommen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung, die Reform des Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetzes, die Änderung des GAP-Konditionalitätengesetzes und noch drei Gesetzentwürfe der Maulwurfpartei der AfD, und zwar das Gesetz zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der kommunalen Bildungsinfrastruktur, zur Reform der Anerkennung von Vaterschaften und zur Änderung der Ruhebezüge des Bundespräsidenten. Außerdem gab es noch ein paar Berichte der Bundesregierung, die im Plenum debattiert wurden. Einmal die Ernährungsstrategie der Bundesregierung, der Baukulturbericht 22/23 der Bundesstiftung Baukultur und der Jahresbericht der Wehrbeauftragten. Und das ist sehr schade, dass das wieder in so einer vollgepackten Woche mit den Top-Themen dran war. Den hätte ich mir wirklich gerne noch näher angeguckt. Vielleicht aber doch eine Sache, die ich schon mal draus mitgenommen habe. Die Beschaffung der Ausstattung der Bundeswehr hat wirklich Fahrt aufgenommen. Wir können alle aufatmen, der Fliegerhelm ist endlich da. Wir sprachen im letzten Jahr darüber, da hatte ich den als Beispiel genommen. Da ging es darum, dass die Bestellung von diesem Fliegerhelm jetzt sowas um die 10 Jahre gedauert hat. Aber in diesem Bericht finden wir die großartige Nachricht, das Hubschraubergeschwader 64 in Laubheim hat im Jahr 23 die ersten Fliegerhelme bekommen. Wenn das nicht vorangeht. Allerdings stoßen wir mit der steigenden Ausstattung auch gleich aufs nächste Problem, denn es gibt irgendwie nicht genug Platz, um das ganze Zeug zu lagern. Frage dazu. Wenn die Spinde und Schränke vor Ort nicht darauf ausgelegt sind, diese Vollausstattung zu lagern, war sie dann wirklich jemals geplant? Das hat mir irgendwie zu denken gegeben. Aber okay, das scheint aber was zu passieren. Vielleicht habe ich bei der zweiten Beratung nochmal Gelegenheit, mir das genauer anzugucken. Eine personelle Veränderung habe ich noch bekannt zu geben. Wartet kurz. Andi Scheuer hat sein Bundestagsmandat niedergelegt. Ein Ereignis, das für meinen Geschmack deutlich zu wenig gefeiert wurde, deswegen hole ich das jetzt nach. Prost! Ich glaube, ich muss nicht großartig erklären, wer Andi Scheuer ist. Die meisten werden ihn kennen. Falls nicht, er war in der letzten Legislaturperiode Verkehrsminister, wollte eine Lkw-Maut einführen, die dann nicht zustande gekommen ist. Dummerweise hatte Herr Scheuer aber schon Verträge ohne eine Rücktrittsklausel unterschrieben, aus denen Deutschland dann nicht mehr rausgekommen ist. Damit hat uns der ganze Spaß irgendwas zwischen 300 und 600 Millionen Euro gekostet. Was ihm in der Zeit aber natürlich gelungen ist, ist, er hat sehr viele interessante Kontakte gesammelt und die möchte er jetzt monetarisieren. Er hat gerüchteweise 2 Unternehmen gegründet und will nun als Unternehmensberater arbeiten. Überleg dir das mal. Ich frag doch nicht Andi Scheuer, was ich mit meinem Unternehmen machen soll. Ich meine, wie muss ich mir das vorstellen? Frage ich den, was er machen würde und macht dann das Gegenteil oder wie läuft das dann? Aber okay, das Ganze ist rechtlich natürlich auch vollkommen in Ordnung, denn die vorgeschriebene Karenzzeit von 18 Monaten zwischen Amt und Monetarisierung hat er eingehalten. Interessanterweise wird das Mandat übrigens nicht neu besetzt, das hängt mit dem neuen Wahlrecht zusammen, das ja letztes Jahr in Kraft getreten ist. Seitdem bekommt halt jede Partei nur so viel Sitze, wie ihr nach den Zweitstimmen zustehen, unabhängig von irgendwelchen Direktmandaten. Das heißt, Überhang- und Ausgleichsmandate gibt es nicht mehr. Der Sitz von Andi Scheuer war ein Überhangmandat und damit verliert nun die CSU einen Sitz im Bundestag. Und damit trägt das neue Wahlrecht schon vor der Wahl zur Verkleinerung des Bundestags bei. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Tagesordnung und kommen zum Ausblick. Die nächste Sitzungswoche startet am 15. Mai. Das ist wegen der ganzen Feiertage auch die einzige Sitzungswoche im Mai. Die nächste Folge könnte also etwas übersichtlicher werden. Vielleicht aber auch nicht, denn es stehen echt schon ein paar interessante Themen auf der Tagesordnung. Wir haben eine Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes, eine Änderung des BAföG-Gesetzes und direkt schon die erste Änderung des Cannabis-Gesetzes. Das steht in Verbindung mit einer Änderung im Straßenverkehrsgesetz. Also ich vermute, es geht um die Grenzwerte im Straßenverkehr. So ganz wissen wir es aber noch nicht. Beide Gesetzentwürfe sind noch nicht veröffentlicht. Und ich bin auch mal gespannt, denn beim Straßenverkehrsgesetz gibt es ja noch ein To-Do. Denn es gab ja vor kurzem schon eine Änderung des Straßenverkehrsgesetzes, die dann vom Bundesrat gestoppt wurde, ohne den Vermittlungsausschuss anzurufen. Die Bundesregierung hat den Vermittlungsausschuss auch nicht angerufen. Und ich bin gespannt, wenn es jetzt ohnehin eine Änderung des Straßenverkehrsgesetzes gibt, ob der Bundestag dann zu dieser anderen Änderung den Vermittlungsausschuss anruft. Wir werden es erfahren. Wir hören uns also in schon 3 Wochen wieder und dann geht es ja auch schon so langsam in den Endspurt Richtung Sommerpause. Bis dahin sage ich wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen, vielen, vielen Dank auch für eure große Unterstützung in den letzten Wochen per PayPal, per positiven Feedback, per Mails, die gekommen sind. Herzlichen Dank dafür. Ich wünsche euch eine gute Zeit, schöne Feiertage, bis bald und seto.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Tagesordnung. Die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages berufe ich ein für den 15. Mai 2024, 13 Uhr. Genießen Sie den restlichen Tag, das Wochenende und die gewonnenen Einsichten. Die Sitzung ist geschlossen. Und nehmen Sie Ihr Zeug mit, damit nicht so viel aufgeräumt werden muss. Danke.